Deutschlandfunk, Medias Res.
Christoph Sterz wünscht einen guten Tag, eine Begrüßung, die Friedrich Nowotny nicht so oft gewählt hat.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Denn der Bericht aus Bonn, den Nowotny viele Jahre moderiert hat im ersten deutschen Fernsehen, der lief am Freitagabend. Ein durch und durch politisches Format, mit dem sich der Journalist endgültig einen Namen gemacht hat und im Rückblick seine Arbeit so zusammenfasst.
Ich habe immer darauf geachtet, dass jenes Stück zwischen Politikern und mir bestehen blieb, das einem erlaubte, dem anderen auch mal auf die Krawatte zu husten.
Das lassen wir auch einfach mal so stehen zu Beginn dieser Sendung, als Statement eines langjährigen Politikjournalisten von Friedrich Nowotny, der heute 90 Jahre alt geworden ist.
Medias Res.
Jetzt kommen wir zu etwas, das in Nowotnys Bericht aus Bonn ziemlich sicher noch keine Rolle gespielt hat, zu diesem Internet. Das hat ja unbestrittene Vorteile, aber eben auch ein paar Schattenseiten. Schattenseiten, die nichts für Kinder sind, weil Kinder und Jugendliche idealerweise nicht in Kontakt kommen sollten mit Gewalt, mit Sex und mit Aggression. Und damit Kinder und Jugendliche auch im Netz ausreichend geschützt sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel den Einsatz von Software. Useproc ist so eine Software, sogar die einzig offiziell zertifizierte Jugendschutzsoftware in Deutschland. Aber die Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten, die hält anscheinend nicht so viel davon. Sie hat gerade bemängelt, dass das Programm gar nicht wirksam sei und beschlossen, dass es deshalb auch das Zertifikat nicht verdiene. Deswegen die Frage an den Medienjournalisten Tillmann Gangloff. Bedeutet das, dass es beim Jugendschutz fürs Netz viel zu wenig gibt, was auf dem aktuellen Stand ist?
Jugendschutz in Deutschland, Jugendmedienschutz genauer gesagt, hat so lange wunderbar funktioniert, solange wir es nur mit analogen Medien zu tun hatten. Beim Kauf der Kinokarte kann man recht gut überprüfen, ob jemand tatsächlich schon volljährig ist oder 16. Bei DVDs geht das auch noch. Beim Internet hörte diese Form des Jugendmedienschutzes dann auf. Sie war schlicht wirkungslos, weil im Internet ja aus aller Herren Länder Inhalte zu uns nach Deutschland kommen, musste man sich irgendetwas anderes einfallen lassen, um Kinder und Jugendliche vor Inhalten zu schützen, die aus welchen Gründen auch immer nicht gut für sie sind. Da ist Filtersoftware eigentlich eine gute Idee, die sich aber leider nur in der Theorie bewährt hat.
Inwiefern hat sie sich in der Praxis nicht bewährt?
Zum einen ist Useproc nach wohlwollenden Schätzungen nur in einem einstelligen Prozentsatz der deutschen Haushalte runtergeladen und installiert worden. Das heißt, in den meisten Familien mit Kindern gibt es diese Filtersoftware überhaupt nicht. Der zweite Punkt ist, sicherlich auch mangels Finanzen war diese Software lange Zeit eben nur auf Windows-Rechnern zu installieren, was natürlich im Alltag völlig untauglich ist, weil die meisten Jugendlichen ja nicht über den Laptop oder den PC ihrer Eltern ins Internet gehen, sondern über das eigene Smartphone. Und wenn da keine Filtersoftware drauf ist, ja, dann bleibt das Ganze eben graue Theorie.
Klingt also jetzt so, als ob die Software, zumindest eine solche Software, die überhaupt nicht weit verbreitet ist, nicht die Lösung ist beim Jugendmedienschutz. Aber es gibt ja noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, so wie das in den Mediatheken zum Beispiel von der ARD und vom ZDF läuft, dass da, keine Ahnung, ein Tatort beispielsweise eben erst ab 20 Uhr oder wenn viel Gewalt zu sehen ist, erst ab 22 Uhr zu sehen ist. Oder es gibt ja Internetseiten, auf denen beispielsweise von Brauereien steht, sind sie 16 Jahre alt und dann klickt man einmal ja und ist drauf. Wobei da die Frage ist, ob das tatsächlich etwas ist, was gilt. Also gibt es da andere Mechanismen, die greifen?
Das Problem ist, andere Mechanismen sind eher noch wirkungsloser. Sie haben völlig zu Recht ARD und ZDF erwähnt, die sich sehr brav an die gleichen zeitlichen Beschränkungen halten, wie auch bei der Ausstrahlung im Fernsehprogramm. Das heißt, Sendungen, die für Jugendliche unter 16 nicht geeignet sind, dürfen erst ab 22 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt werden und werden von ARD und ZDF auch erst nach 22 Uhr in die Mediathek gestellt. Bei den Privatsendern sieht das ganz anders aus. Die sind eben bislang davon ausgegangen und das auch völlig zu Recht, dass es eben diese Filtersoftware gibt und dort sind dann Inhalte, die möglicherweise für Jugendliche beeinträchtigend sein können, auch schon tagsüber ins Netz gestellt worden. Um daran irgendetwas zu ändern, müsste es komplizierte Regelungen geben, zum Beispiel sogenannte geschlossene Benutzergruppen. Das heißt, die Angebote eines Anbieters dürften dann nur für Menschen zugänglich sein, die sich zum Beispiel bei der Post durch ihren Personalausweis als volljährig erwiesen haben. Aber das ist natürlich viel zu kompliziert für ganz normale Alltagswebsites.
Das bedeutet Ihrer Einschätzung nach, Jugendschutz und Internet passt halt einfach nicht zusammen?
Das ist wirklich ein Problem, das kann man tatsächlich so sagen. Liegt aber vor allem daran, dass sich unsere Jugendmedienschutzgesetzgebung immer noch an vielen Gegebenheiten aus dem 20. Jahrhundert orientiert. Da ist einfach der Sprung ins digitale Zeitalter noch nicht recht geglückt. Ich persönlich muss aber gestehen, mir fällt da im Moment keine andere Lösung ein als diese Filtersoftware, die ja nach wie vor funktioniert. Also selbst wenn die KJM ihr die Anerkennung verweigert, die Software als solche existiert ja noch. Und Eltern sollten die sich ruhig runterladen, zumal der Verein auch nach Möglichkeiten sucht, um sie eben auch auf Tablets und auf Apple-Geräten und so weiter wirksam werden zu lassen.
Das bedeutet also, die Lösung wäre eine Software, die einfach überall funktioniert und die überall installiert ist.
Ich sehe keine andere Lösung.
Meint der Medienjournalist Tilman Gangloff zum Thema Jugendmedienschutz. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. In einer der nächsten Ausgaben könnte sich der Spiegel mit sich selbst beschäftigen. So berichtet das zumindest die Funke Mediengruppe. Der Spiegel plane für Ende Mai eine große Geschichte zur Aufarbeitung des Fälschungsskandals um Klaas Relotius. Aber nicht nur der Spiegel beschäftigt sich weiter mit dem ehemaligen Reporter. Auch für Journalistenschulen ist der Fall Relotius immer noch ein Thema. Ganz besonders für die eng mit dem Spiegel verbundene Henri-Nannen-Schule. Was sich dort seitdem geändert hat oder auch gerade nicht geändert hat, das berichtet Axel Schröder.
Die Schülerschaft der Hamburger Henri-Nannen-Schule hatte sich den Abend im Dezember, kurz vor Weihnachten, ganz anders vorgestellt. Abends sollte die Weihnachtsfeier stattfinden, aber in den Mittagsstunden machte die Nachricht von Klaas Relotius Fälschungen die Runde.
Es war mittags, glaube ich, und ich kam aus der Kantine wieder und ein Mitschüler stand unten vor unserem Gebäude und meinte, hast du schon gehört? Alles erfunden. Und ich dachte, der verarscht mich.
Das hat uns die Weihnachtsfeier versaut, ganz klassisch. Das war am 19. Dezember und dann ploppte das auf unseren Handys auf und dann waren wir alle, statt essen zu gehen, vor unseren Handys und waren erstmal so, was ist das?
Julia Kopatzky und Maximilian Rieger lernen das journalistische Handwerk auf der Henri-Nannen-Schule. Die Texte von Klaas Relotius haben beide im Unterricht gelesen und analysiert und waren begeistert vom Detailreichtum und der Dramaturgie seiner Reportagen, in denen es immer einen starken Anfang und einen perfekten Schluss gab, die die Spannung hielten und alles passte nahtlos und perfekt zusammen. Die Texte galten auch an der Henri-Nannen-Schule als Best-Practice-Beispiel, so Schulleiter Andreas Wolfers.
Wenn es um das Handwerk der Reportage ging, dann gibt es halt so ein Dutzend Autoren, deren Stil, deren Dramaturgie wir häufig heranziehen, um zu schauen, was funktioniert nicht, warum funktioniert es. Und Texte von Relotius gehörten auch zu unseren Standardtexten bei der Besprechung von klassischen Reportagen.
Andreas Wolfers war fassungslos, als er die Meldung zu Relotius Fälschungen bekam. Er kippte seinen Lehrplan für diesen Tag und diskutierte den Fall mit seinen Schülerinnen und Schülern. Dass nun an der Henri-Nannen-Schule die Methodenlehre überarbeitet werden müsste, diese Frage stelle sich nicht, stellt Wolfers klar.
Die grundsätzlichen Regeln ändern sich nicht, denn der Fall Relotius hat sich ja nicht deshalb ereignet, weil unsere Regeln falsch waren, sondern weil es da jemanden gegeben hat, der die Regeln missachtet hat.
War aber nicht auch das Format schuld, die Reportage? Die würde, heißt es, kleine Ungenauigkeiten doch fast schon einfordern. Im Dienste des Spannungsbogens einer atmosphärisch-dichten Erzählung würden gerade Reportageautorinnen übers Ziel hinausschießen und aus zwei Protagonisten nur einen machen, wenn die Geschichte es verlangt.
Ich kenne keinen Kollegen, der hier Reportage trainiert, der je gesagt hat, es ist erlaubt, zwei Personen zu einer zu verschmelzen oder der sagt, es sei legitim, das Zitat von der Person A der Person B zuzuschreiben, wenn es dramaturgisch besser passt. Also Recherche und Wahrhaftigkeit steht über literarischem Glänzen. Also ich kann die Realität und darf sie nicht zurechtbiegen. Entweder ich bin Journalist oder ich bin Literat.
Und genau diese Idee von Wahrhaftigkeit teilten auch seine Kollegen an anderen Journalistenschulen, betont Wolfers. Dass es aber immer wieder Autoren gibt, die ihre Reportagen allzu fantasievoll ausschmücken, dass es auch einzelne Redakteure gibt, die dies so wünschten, das bestreitet Andreas Wolfers nicht.
Da fühlen sich Freie schon unter Druck, dass sie dann natürlich überlegen müssen, kann es sein, dass die Redaktion denkt, der hat einfach nur nicht gut genug recherchiert und der Freie kriegt dann die Schuld dafür, dass die Geschichte nichts geworden ist und nicht die Realität. Und da ist vielleicht ein Punkt, den wir jetzt aus diesen Vorfällen lernen müssen, dass wir als Redaktion den Freien gegenüber das Signal geben, ihr könnt uns auch sagen, wir haben die Geschichte tot recherchiert, sie ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ihr könnt uns das sagen, ohne dass ihr fürchten müsst, wir halten euch deshalb für keine guten Journalisten.
Der Henry-Nannen-Schüler Maximilian Rieger, der gerade ein Praktikum bei NDR Info macht, hat seine Lektion Wahrhaftigkeit jedenfalls schon vor dem Fall Relotius gelernt.
Das war auch, glaube ich, mit das Erste, wenn es um Reportagen geht, also nichts erfinden. Also das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich weiß noch, dass Herr Wolfers das auch schon vor Relotius gesagt hat. Erfinden Sie nichts, ganz einfach.
Für den jungen Journalisten und seine Kollegin Julia Kopatzky steht jedenfalls fest, was im Journalismus oder spezieller bei der Reportage geht und was eben nicht.
Wenn man halt seinen Job richtig versteht und die Reportage halt dann ist, wiedergeben, was man erlebt, wiedergeben, was man sieht, ja, dann ist es genauso anfällig oder unanfällig wie jedes andere Format, weil wenn man auf seine Augen und auf seine Ohren vertraut, dann ist da nicht viel Platz für Ausschmückungen.
Zumindest nicht für Journalisten, die ihren Job richtig machen. Axel Schröder war das aus Hamburg. Wer sich im Moment über EU-Politik informieren möchte, hat die volle Auswahl. Heute Abend streiten zum Beispiel im ZDF die deutschen Spitzenkandidaten miteinander. Aber das Ganze ist natürlich nicht nur was fürs bundesweite Fernsehen. Die Europawahl, die ist auch im Lokalen wichtig. Einfach weil viele Entscheidungen der EU direkte Konsequenzen haben für die Bürger vor Ort. Und weil das so ist, haben im Vorfeld des Wahlkampfs einige Lokaljournalisten eine gemeinsame Recherchetour nach Brüssel gemacht. Und unser Autor Kai Rüßberg, der hat sich für uns mit in den Lokaljournalistenbus gesetzt.
Um 7.30 Uhr am frühen Morgen sammeln sich 25 Lokaljournalisten auf dem Flur der Landesanstalt für Medien LFM in Düsseldorf. Der Bus nach Brüssel wartet schon. Organisatorin Nele Nievenhöß von der LFM ist froh, dass die Tour ausgebucht ist.
Uns ist natürlich bewusst, unter welchem großen Druck der Lokaljournalismus steht und wie hoch der Druck in den Redaktionen ist, der Zeitdruck. Und wir wissen es da sehr zu schätzen, wenn sich Journalisten Zeit nehmen, auch für solche Fortbildungsformate außerhalb der Redaktion unterwegs zu sein.
Die Journalisten arbeiten in vielen kleinen Lokalredaktionen. Die meisten von ihnen haben keinen Brüssel-Korrespondenten. Sie wollen sich daher ein eigenes Bild von den Entscheidungswegen machen. Sabrina Peters arbeitet bei den Niederrhein-Nachrichten, einem kostenlos verteilten Wochenblatt im Raum Kleve. Das ist eine Grenzregion zu den Niederlanden, ganz europäisch orientiert, wo die Grenzbäume schon lange verschwunden sind.
Deshalb ist es uns auch ein besonderes Anliegen, auch darüber zu berichten, auch wenn leider kein Kandidat aus unserem Verbreitungsgebiet stammt und wir aber trotzdem darüber berichten wollen und dafür aber auch Quellen benötigen, Ansprechpartner, wie wir das auch auf unsere Region münzen können.
Die kleine achtköpfige Redaktion hat sich entschieden, vor der Europawahl mit Themen über die EU und die lokalen Auswirkungen der Entscheidung aus Brüssel bei den Lesern zu punkten.
Wir wollen schon auch kritisch berichten und auch im Hinblick auf die Konkurrenz auch einfach eigene Geschichten schreiben, die woanders nicht erscheinen, um uns davon einfach abzuheben.
Stau auf der Strecke und der Busfahrer verfährt sich auf dem Weg in die Brüsseler Innenstadt. Als Sabrina Peters den Tagungsort erreicht, ist sie bereits 6 Stunden unterwegs. Einer der Gesprächspartner ist der Europaabgeordnete Jens Geier. Der Essener ist Chef der SPD-Gruppe im EU-Parlament. Gegenüber den Journalisten lässt er erstmal Dampf ab. Er zitiert genervt Stereotype und Vorurteile aus der Presseberichterstattung über die EU.
Hier sitzen nur Vollidioten oder Opas. Wir produzieren nur Bürokratie und werfen das Geld zum Fenster heraus. Und wenn wir mal nicht Bürokratie produzieren, machen wir sinnlose Regelungen.
Was wie eine Standpauke klingt, mündet in Ratschlägen, die der EU-Abgeordnete Geier den Journalisten für ihre künftige Berichterstattung mitgeben will. Er verlangt, dass die Journalisten differenzieren, wer da gerade handelt. Genauso, wie sie es bei Berichten aus NRW tun würden.
hört doch mal auf, bitte zu schreiben oder zu senden, Brüssel tut oder die EU hat. Sie sagen ja nicht, Düsseldorf hat beschlossen oder das Land hat beschlossen. Sie sagen, die Landesregierung hat beschlossen und die Opposition ist anderer Meinung. Und Sie sagen, diese Fraktion im Landtag ist hierfür und jene ist dafür.
Doch eigentlich sind gerade die deutschen Medien gut über die EU informiert, sagt Christian Kerl. Er ist fester Brüssel-Korrespondent der Funke Mediengruppe.
In Frankreich oder Italien, dort klagen unsere Journalistenkollegen hier in Brüssel schon darüber, dass ihre Kunden wenig Interesse haben an Europaberichterstattung. Bei uns ist das anders. Es gibt eine Aufgeschlossenheit, was nicht heißt, dass nun alle EU-Berichte einem aus den Händen gerissen werden. In Teilen gibt es schon eigentlich eher eine freundliche Gleichgültigkeit.
Den 25 angereisten Lokaljournalisten empfiehlt er, sich verstärkt um Themen der EU zu kümmern.
Es gibt unglaublich viele EU-Entscheidungen, die sehr direkte Auswirkungen haben auf das Leben in Deutschland, auf das Leben jedes einzelnen Bürgers. Von der Stickoxid-Gesetzgebung über Plastikrichtlinie. Also es gibt wahnsinnig viel, was lokal behandelt, erörtert, diskutiert werden kann.
Als es im Bus wieder auf den Rückweg geht, hat Sabrina Peters aus Kleve schon 11 Stunden Reisezeit hinter sich.
Also ist man dann doch mal einmal rund um die Uhr unterwegs. Aber ich habe den Horizont erweitern können und deshalb war das dann doch ein Tag, der viel gebracht hat.
Auch Nele Nivenös von der LFM zeigt sich während der Rückfahrt zufrieden.
Für uns sind die beiden Themen Journalismus und Europa zentral in unserer Arbeit und wir freuen uns, dass wir das heute zusammenbringen können. Der Lokaljournalismus ist für uns ein ganz zentraler Bestandteil der Demokratie, der dafür sorgt, dass die Leute sowohl in den Dingen, die sie ganz unmittelbar zu Hause betreffen, als auch darüber hinaus gut informiert sind. Und ich denke, es ist ein zentraler Job von Journalisten, Europa auch im Lokalen relevant zu machen.
Und zwar manchmal auch mit Hilfe von Recherchereisen nach Brüssel per Bus. Kai Rüßberg war das. Und mit der Europawahl beschäftigen wir uns auch morgen an dieser Stelle im medialen Sinne bei Medias Res im Dialog. Bettina Köster, was genau wird das Thema sein morgen ab 15.35 Uhr?
Ja, wir beobachten ja im Moment alle, dass die Parteien um ihre Gunst via Wahlwerbung buhlen. Die Plakate begleiten uns schon seit einigen Wochen, entweder am Straßenrand mit Slogans, die den Autofahrer oder die Autofahrerin oder die Spaziergänger packen sollen, oder mit lächelnden Kandidaten. Das kennen wir ja schon von all den Jahren auch und zu jeder Wahl, ob das jetzt Landtagswahl ist, Bundestags- oder jetzt Europawahl. Und es gibt eben auch die Wahlwerbespots im Fernsehen und im Radio, die den Bürgerinnen und Bürgern helfen sollen, eine Entscheidung zu treffen. So wurde das einst im Grundgesetz festgeschrieben. Und jetzt kommt unsere Frage an Sie. Ist Wahlwerbung für Sie tatsächlich eine Entscheidungshilfe oder finden Sie sie eher überflüssig? Machen Sie Unterschiede zwischen Bundestags-, Landtags- oder Europawahl? Rufen Sie uns jetzt einfach an und sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter. 0221 345 3451 ist die Telefonnummer oder morgen live unter 0221 345 3451 oder Sie schreiben eine Mail an.
mediasres-dialog@deutschlandfunk.de und ich wiederhole auch nochmal sehr gerne die Telefonnummer 0221 345 3451. Da können Sie mitdiskutieren, jetzt auch schon auf den Anrufbeantworter sprechen und dann morgen ab 15.35 Uhr live mitdiskutieren zu der Frage, was Sie davon halten zu diesen Wahlwerbespots, die jetzt überall zu hören und zu sehen sind im Radio und im Fernsehen. Also das morgen bei Medias Res im Dialog. Vielen Dank, Bettina Köster. Aber Europa ist natürlich viel mehr als die EU und die EU-Parlamentswahl. Und Europa ist auch nicht nur Politik. Darauf weist jetzt unser Glossenautor Arno Orzesek hin, der bei seinen wie immer tiefgreifenden Recherchen auf den Eurovision Song Contest gestoßen ist, dessen Finale am Samstag in Tel Aviv stattfindet. Wobei Arno Orzesek ehrlich gesagt selbst beim ESC nicht herumgekommen ist um diese Europawahl. Aber hören Sie selbst.
Um ein bisschen aus der journalistischen Praxis zu plaudern, folgendes. Gestern haben wir uns in den Relax-Sessel geflätzt und per Notebook die 41 offiziellen Musikclips zum 64. Eurovision Song Contest reingezogen. Ist übrigens echt easy. Die ARD betüdelt den ESC im Netz nämlich so gründlich wie liebevolle Eltern ihr Einzelkind und bietet die passende Playlist an. Tja, und nach 41 mal 3 Minuten ESC-Mucke ist man richtig überwältigt. Aber bitte, liebe Schandmäuler, jetzt nicht überwältigt im Sinne von Gewalttat, sondern im Sinne von seelisch emporgetragen. Und das liegt an dem genialen Schema, dem viele Songs folgen. Es geht ruhig los, aber schon so, dass man wie mit 40 Grad dem entgegenfiebert, was gleich passieren wird. Und dann folgt sie, die volle Dröhnung Gefühl, Gefühl, Gefühl. Untermalt von kathedralen Hall-Effekten, illuminiert von Lightshows, die blinken wie auf LSD, mit Schlagzeugwumms, als würden Flugzeuge an Bergwänden zerschellen. Unter uns ESC-Fans kaum nötig zu sagen, die Mutter aller Überwältigungslieder dieser Sorte ist natürlich Euphoria, der Song, mit dem die Schwedin Loreen 2012 den ESC in Baku gewonnen hat. Wichtigste Textzeile: We are going up. Nachdem wir, dank der ESC-Songs auf der ARD-Seite, unsererseits abgegangen waren, haben wir zum Runterkommen lineares Fernsehen eingeschaltet. Und prompt entdeckte unser Auge bei Phoenix das herrliche Wort Eurovision Debate. Es stand auf einem Banner im Hintergrund, während vorn seriöse Leute engagiert am Reden waren, und zwar auf Englisch, simultan übersetzt. Wow, dachten wir. Am Tag zwischen den Eurovision Contest Halbfinals in Tel Aviv wird sich also auch der spröde Sender Phoenix seiner Verantwortung fürs Populäre bewusst und sendet endlich mal eine amtliche Eurovision Debate. Allein unsere Freude währte nur 0,01 Sekunden oder wie lange so ein Gedanke braucht, um den Vorigen für strunzdumm zu erklären. In der Eurovision Debate, was für ein Fake, ging es gar nicht um den Eurovision Song Contest, es ging um die Europawahlen. Und das, obwohl sie erst Ende nächster Woche sind, das ESC-Finale, dagegen schon jetzt gleich am kommenden Samstag. Falls Sie unsere Bitterkeit über die Politiksucht von Phoenix nicht teilen, schalten Sie ruhig ab. Denn dann interessiert es Sie auch nicht, wie sehr man sich als Deutscher aufs ESC-Finale freuen darf. Es ist ja so, unsere Kandidatinnen, die Sisters Carlotta und Laurita, erreichen es mit ihrem Song Sister auf jeden Fall. Was daran liegt, dass wir hiesigen Beitragszahler für den ESC genügend Kohle locker machen, um den beiden Sisters, wie allen Vorgängern seit 1997, jene Halbfinalmühsal zu ersparen, die ärmeren Schluckern unter den mitsingenden Ländern nun wirklich besser steht. Noch wichtiger, Marc Pittelkau, dem investigativen Reporter von Bild.de, hat Laurita von einer jüngeren Probe berichtet, die uns sehr, 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 sehr gut fühlen lassen hat. Woraus unstrittig folgt, dass Deutschland mit sehr, 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 sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht wieder total abkackt, oder? Andererseits, nur weil Carlotta und Laurita genauso junge Frauen sind wie einst ein bisschen Frieden Nicole und später Satellite Lena, die einzigen deutschen ESC-Gewinner, ist das noch keine garantierte Gewinngarantie. Umso beruhigender zu wissen, dass einer Laurita vor böser Presse nicht bange wäre. Der größte Kritiker ist immer einer selbst von sich selbst, hat sie Bild.de verraten und damit auch sprachlich Lust auf ihre Songwriter-Karriere gemacht. Also, Sie merken es, liebe Hörer, wir sind im ESC-Fieber. Und darum möchten wir Ihnen sagen, ist schon okay, wenn Sie bei der Europawahl Ihr Kreuzchen machen. Doch nie fühlt sich dieses Europa kuscheliger an als am Abend des Eurovision Song Contest. Voten Sie also unbedingt mit beim ESC. Wählen Sie das bessere Europa.
Und wenn Sie diesem Appell von Arno Ozzesek nachkommen wollen, das zweite Halbfinale vom Eurovision Song Contest läuft heute um 21 Uhr bei One. Und am Samstagabend steht dann das Finale an, live zu sehen im ersten deutschen Fernsehen. Das war's für heute mit Medias Res. Morgen sind Sie dran bei Medias Res im Dialog. Und gleich nach den Nachrichten würdigen die Kollegen vom Büchermarkt Wiglaf Droste. Heute ist ja bekannt geworden, dass der Satiriker, Sänger und Schriftsteller im Alter von 57 Jahren gestorben ist. Mein Name ist Christoph Sterz. Noch einen guten Nachmittag.